Ich möchte vor dem Gebet aus dem Johannesevangelium, dem 7. Kapitel lesen. Lasst uns dazu aufstehen. Johannes Kapitel 7 von Vers 16 bis 18. Da antwortete ihnen Jesus mit den Worten: Meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich von mir selbst aus rede. Wer von sich aus redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und bei dem findet sich keine Ungerechtigkeit. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für dein teures und heiliges Wort. Auch wir möchten unter diejenigen eingereiht werden, die nicht ihre eigene Ehre suchen, die nicht von sich selber aus reden, die nicht sich selber meinen, sondern dich, dich allein. Dein Wort wollen wir hören. Wir bitten dich, rede zu uns. Verherrliche deinen Namen. Begegne uns allen aufs Neue. Du kennst die Nöte, die Schwierigkeiten, Krankheiten, Probleme verschiedenster Art. Wir kommen zu dir, geliebter Herr. Komm du uns während der Verkündigung entgegen. Wirke Glauben in unseren Herzen. Glauben an dich. Glauben, dass du dein Wort hältst. Glauben, dass deine Verheißungen Ja und Amen sind. Und dass du gegenwärtig bist. Geliebter Herr, wir stellen diese Versammlung unter die Deckung des Blutes des Lammes, damit der Feind kein Anrecht hat, weder an unserer Seele, noch an unserem Geiste, noch an unserem Leibe. Herr, dass du in unserer Mitte frei wirken und dich offenbaren könntest. Dir legen wir alles hin und bitten auch um die Leitung deines Heiligen Geistes. Ach Herr, wir brauchen dich mehr denn je zuvor. Sei uns so nahe, dass wir dich heute verspüren, dass unsere Herzen brennen, weil du mit uns redest, weil wir dich verstanden haben und deinen Ruf gehört. Ach, segne uns, rette die Verlorenen, heile die Kranken, befreie alle, die Befreiung nötig haben. Leite uns durch deinen Geist. Dir allein geben wir alle Ehre und allen Lobpreis. In Jesu Namen. Amen. Amen. Glauben wir das alle von Herzen? Das dürfen wir glauben. Das können wir glauben. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Wenn er hier ist, wird alles wohl. Da werden die Fragen beantwortet. Nöte werden gestillt. Sünder werden gerettet. Kranke werden geheilt. Er ist derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Glauben wir das von Herzen?
Amen.
Amen. Erwarten wir es, dass er es tut?
Amen.
Amen. Das ist notwendig. Man muss es erwarten. Man muss damit rechnen, dass er es tut. Wenn wir damit rechnen, dass er es nicht tut, dann wird er es nicht tun. Wenn wir aber damit rechnen, dass er es tut, setzen wir unser Vertrauen in ihn. Und dann wird er es tun, weil er es verheißen hat. Er ist treu. Er kann sich selber nicht verleugnen. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass die Sänger heute nicht gesungen haben. Es ist ja Ferienzeit und einige sind unterwegs. Andererseits haben wir reichlich Besuch aus Krefeld. Ganz überraschend habe ich Bruder Russ hier schon gesehen, Bruder Siegfried, Bruder Geidatsch. Ich weiß nicht, ob nicht noch einige mehr hier sind. Wir heißen euch alle herzlich willkommen. Hast du ein Wort auf dem Herzen, das dir brennt? Du winkst so mächtig ab. Lieber wär's mir, du würdest so mächtig predigen. Denn dann könnte ich mich ein wenig ausruhen. Ich bin heute um 20 nach 11 in Zürich-Kloten gelandet. Wir hatten immerhin sehr schöne Versammlungen in England. Gestern Abend noch die letzte in Birmingham. Und ich muss schon sagen, der Herr tut immer noch Großes. Amen. Er ruft Menschen heraus. Und wieder haben mir einige, schwarz und weiß, wer sie alle waren, verschiedene Herkunft, die Hand gedrückt und gesagt, Gott sei Dank, dass du heute hier gewesen bist. Und so sehen wir, dass der Herr überall die Seinen hat und eben noch herausruft. Wir haben auch andere Berichte, die ebenfalls herrlich sind. Unsere beiden Brüder, Bruder Fehr und Bruder Graf, waren in der Deutschen Demokratischen Republik und haben einen Bericht zurückgebracht, der einfach herrlich ist, ermutigend ist von dem, was Gott dort tut. Ihr wisst ja, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Man kann über das sprechen, was der Teufel tut. Und dann freut er sich, wenn wir ihm so die ganze Zeit widmen und ihn dadurch ehren. Aber es gibt auch die andere Möglichkeit, über das zu sprechen, was Gott tut. Und dann freut sich der ganze Himmel, wenn wir von dem Zeugnis ablegen, was der Herr tut. Und damit wollen wir beschäftigt sein. Ich halte mich auch da an das Wort meines Herrn. Er sagte, ihr sollt meine Zeugen sein. Eine andere Aufgabe haben wir nicht, als seine Zeugen zu sein. Er sagte, beginnend in Jerusalem, in Samarien, in Judäa, bis hin an die Enden der Erde. Und weil wir doch einiges mit dem Herrn erlebt haben, dürfen wir Zeugnis davon ablegen. Natürlich wird die göttliche Botschaft immer eine Entscheidung herbeiführen. Auch das bleibt nicht aus, dass Brüder, die dann nicht bereit sind, den ganzen Weg mit Gott zu gehen, die ganze Wahrheit zu glauben, dass sie mir dann einen gut sechsseitigen Brief schreiben. Diesmal aus Palermo. Ihr habt den Bruder ja alle kennengelernt. Er ist eben noch nicht so weit, dass er ganz einsteigen könnte. Und dann ist natürlich Bruder Frank der Sündenbock, weil ich ja dort einige Male gepredigt habe und der Herr einigen die Herzen aufgetan, ihnen sein Wort geoffenbart hat. Da wird natürlich alles auf mich abgeladen. Aber das ist mit der Verkündigung des Wortes verbunden. Alle Propheten, alle Apostel, alle Männer Gottes sind mit dem Herrn diesen schmachvollen Weg gegangen. Auf Erden haben wir nichts anderes zu erwarten. Eins ist gewiss, wer aus Gott ist, der hört Gottes Wort. Und ihr könnt's mir abnehmen. Teilwahrheiten haben wir schon zu allen Zeiten gehabt. Heute haben wir die volle Wahrheit. Teiloffenbarungen hatten wir auch schon zu allen Zeiten. Heute haben wir die volle Offenbarung Jesu Christi. Und wir gehen noch einen Schritt weiter, denn auch da gibt es Experten innerhalb der Botschaft, die einfach gewisse Dinge nur herausnehmen Und dann sind sie aus dem Gleichgewicht geraten und betonen das eine zu viel und das andere zu wenig. Möge Gott uns Gnade schenken, bis ans Ende das Gleichgewicht in allem zu behalten. Er sorgt dafür, wenn wir nichts Eigenes vorhaben, wenn das zutrifft, was wir gelesen haben, wenn die Lehre, die wir bringen, von Gott ist, dann suchen wir doch keine eigene Ehre mehr. Dann haben wir kein Programm mehr, keine eigene Lehre, die wir da präsentieren könnten, keine eigene Offenbarung, gar nichts Eigenes mehr. Nur noch die Lehre dessen, der uns gesandt hat. Halleluja, preise unserem Gott. Mehr wollen wir nicht, mehr brauchen wir nicht. Aber da möchten wir nichts kürzen. Da möchten wir gern alles, was Gott uns geschenkt hat, aus Gnaden in Empfang nehmen. Heute werden wir nicht nur lehrmäßig über das Thema sprechen, dass wir geistlich ja mehr bekommen haben, als andere in bestimmten Zeiten hatten, sondern auch die Verantwortung, die wir damit vor Gott haben, auch mit unserem Leben dahinter zu stehen, auszuleben, was wir aus der Fülle des Wortes Gottes gehört haben. Dass es nicht nur beim Hören bleibt, sondern dass wir Täter des Wortes werden. Wir haben schon drei Lieder gesungen, die zum Herrn hin einladen. Und ich habe einen Text gewählt aus dem 1. Samuel. 1. Samuel, Kapitel 3. Hier werden wir kurz die ersten 10 Verse betrachten. Und dann gehen wir zu weiteren Bibelstellen. 1. Samuel 3 von Vers 1. Zu der Zeit, wo der junge Samuel den Dienst des Herrn unter Elis Aufsicht versah, waren Offenbarungen des Herrn in Israel etwas Seltenes. Gesichter kamen nicht häufig vor. Ich habe dieses Wort gestern Abend noch in Birmingham gelesen. Da steht das Wort kostbar. In jenen Tagen war das Wort des Herrn kostbar. Wenn es noch zu hören war, dann war es kostbar. Ihr wisst ja, wenn etwas im Überfluss ist, dann hat der Wert nicht den Bestand. Aber wenn es selten geworden ist, dann wird es kostbar. Und ich glaube, dass wir sagen können, die Offenbarungen des Wortes, die Gott uns geschenkt hat, sind uns teuer, sind uns wertvoll, sind uns kostbar geworden. Amen. Denn auch in unserer Zeit ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Gott sein Wort und seinen Willen geoffenbart hat. Nein, wir sind dafür von Herzen dankbar. Und da, wo hier Gesichter steht, stand dort in der Englischen kein offenes Wort, kein geoffenbartes Wort, könnte man fast übersetzen. Heute haben wir beides. Wir haben die Offenbarung Jesu Christi. Wir haben die Offenbarung der Geheimnisse des Wortes Gottes. Es ist doch nichts mehr verborgen geblieben. Aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Teil, Vers 2 und weiter. Nun begab es sich zu jener Zeit, während Eli an seiner gewohnten Stelle schlief, seine Augen waren aber allmählich schwach geworden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Bleiben wir hierbei stehen. Ihr wisst ja, ein Hinweis auf die Denominationen, einmal gesehen, den Blick für die Dinge gehabt, die schon geoffenbart wurden, dann ließ es nach und nach und nach, bis man nicht mehr gesehen hat, noch nicht einmal das in dem Licht sehen konnte, wie man es ursprünglich sah, als Gott es offenbarte. Nehmen wir heute die Bewegung, die ja noch an die Rechtfertigung glaubt. Hätten alle, die heute an die Rechtfertigung glauben, das Licht und die Rechtfertigung erlebt, wie sie damals gepredigt wurde, dann wären sie heute noch sehend. Dann wären sie weitergegangen mit Gott, so wie er weitergegangen ist in den verschiedenen Etappen. Wenn alle diejenigen, die die Heiligung mit dem Munde noch verkündigen, sie selber erleben würden und ein Teil des Wortes so werden könnten, dann sähe es auch noch anders aus. Dann würden sie nämlich in der Wahrheit geheiligt werden, wie Jesus sagte, und er sprach ja, mein Wort ist die Wahrheit, heilige sie in deiner Wahrheit. Noch einen Schritt weiter, wenn alle diejenigen, die an die Geistestaufe glauben und sie auch zum großen Teil erlebt haben, auch Römer 5 begreifen würden und dann auch Römer 8. Alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, das sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes führt in alle Wahrheit hinein. Wie viele reden in anderen Sprachen und reden an Gott vorbei? Was haben wir aus der Botschaft gelernt? Bruder Brenham sagte, Gott hat wiedererstattet im Leibe des Herrn. Und jetzt sind wir nicht in den Tagen, wo die Zunge bewegt wird. Jetzt sind wir da, wo der Blick, wo das Auge gesalbt, eine prophetische Zeit, die Zeit des Sehens, die Zeit der Seher. Ehe die Männer Gottes, die das Wort geoffenbart bekommen haben, Propheten genannt wurden, nannte man sie Seher. Sie sahen, was Gott ihnen zeigte. Es gab die Zeit, wo die Lippen bewegt wurden, die Zungen bewegt wurden, Herzen bewegt wurden. Jetzt ist die Zeit, wo alles bewegt wird. Von Kopf zu Fuß, der ganze Leib des Herrn mit der völligen Wiedererstattung alles dessen, was am Anfang in der Gemeinde war. Nun lesen wir weiter. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Samuel aber schlief im Tempel des Herrn, da, wo die Lade Gottes stand. Schön. Die Lampe Gottes, oder die Lampe im Hause Gottes, aber hier steht Lampe Gottes, war noch nicht ganz erloschen. Der Herr wird nicht zulassen, dass der glimmende Docht ausgeht und das geknickte Rohr zerbrochen wird. Nein, er wird Öl nachfüllen, Offenbarung schenken, damit wieder das Licht auf den Leuchter gestellt werden kann. Hier war es Samuel, der hatte sich dort gelegt, im Tempel des Herrn, direkt neben die Bundeslade. Eine schöne Stätte, ich freue mich darüber. Neben die Bundeslade, denn in der Bundeslade war ja das Wort des Herrn, waren ja die Worte, die Gott gesprochen hatte. Und nun höret, was in Vers 4 steht. Da rief der Herr Samuel. Dieser antwortete, hier bin ich, und lief dann zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich ja gerufen. Jener aber erwiderte, ich habe nicht gerufen, lege dich wieder schlafen. Da ging er hin und legte sich schlafen. Hier möchte ich einen Punkt auf den Leuchter stellen. Nicht ein Mensch hat dich und mich gerufen, und deshalb haben wir keine Veranlassung, zu einem Menschen zu gehen. Wenn der Herr uns gerufen hat, dann müssen wir zu ihm gehen, zu ihm kommen. Und was sagte er zu allen, die er gerufen hat? Folge mir nach. Das müssen wir begreifen. Eli hat die Wahrheit gesagt und er sagte dem Samuel, ich habe dich nicht gerufen, lege dich wieder schlafen. Manchmal ist es so, dass der Herr schon zu uns gesprochen hat. Aber wir haben nicht begriffen, dass er es war und meinen nur, vielleicht war es der Prediger. Nein, der war es nicht. Der Herr war es. Der Herr, der uns gerufen hat. Der Prediger, der kann euch höchstens sagen, beruhigt euch. An der Sache ist nichts dran. Begebt euch wieder in die Stille. Das tat Eli damals. Er gab dem Samuel den Rat, lege dich wieder. Mit anderen Worten, schlaf weiter. Ich habe dich nicht gerufen. Aber wisst ihr, wenn Gott einen Menschen dazu bestimmt hat, sein Wort zu hören, dann kann man uns zwei- oder dreimal sagen, beruhige dich wieder, schlaf weiter, der Herr wird weiter mit uns reden. Bis wir begriffen haben, dass er es ist, der uns gerufen hat, um sich uns zu offenbaren und uns sein Wort mitzuteilen. Ich lese hier weiter, in Vers 6 steht, der Herr aber rief wiederum Samuel. Dieser erhob sich, ging zu Eli und sagte, hier bin ich. Du hast mich ja gerufen. Jener antwortete, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Lege dich wieder schlafen. Hier sehen wir etwas ganz Wunderbares, etwas Herrliches. Nicht ein Diener Gottes, nicht ein Mann Gottes ruft. Der Herr ruft. Der Herr redet. Er hat dich gerufen. Bist du davon überzeugt, weißt du es? Dass es nicht ein Mensch war, sondern der Herr. Wie viele von uns kommen doch aus den Gemeinden, als der Herr uns gerufen hatte und wir sprachen mit den Leuten, aus deren Munde wir Gottes Wort vorher gehört hatten. Und sie haben uns wieder schlafen geschickt. Beruhigt euch, an der Sache ist nichts dran. Aber wir haben es doch gespürt in unserem Herzen. Wir haben den Ruf doch vernommen, wir haben es doch gehört. Wenn andere es nicht gehört haben, dann können wir nichts dafür. Jetzt kam das dritte Mal. Es heißt hier in Vers 8, nun rief der Herr wiederum zum dritten Mal Samuel. Da stand er auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich ja gerufen. Und höret, was jetzt steht. Jetzt erkannte Eli, dass der Herr es war, der den Jüngling gerufen hatte. Eli wusste, dass doch an der Sache etwas sein muss. Samuel würde doch nicht einmal und ein zweites Mal und ein drittes Mal kommen und sagen, du hast mich doch gerufen. Beim dritten Mal merkt auch er, dass es der Herr ist, der gerufen hat. Und dann gibt er ihm folgende Weisung. Ich werde sie lesen in Vers 9 und 10. Daher sagte Eli zu Samuel, gehe hin, lege dich schlafen. Doch wenn du wieder gerufen wirst, so antworte, rede, Herr, denn dein Knecht hört. So ging den Samuel hin und legte sich auf seinem Platze schlafen. Da kam der Herr, trat vor ihn hin und rief wie die vorigen Male, Samuel, Samuel. Dieser antwortete, rede, dein Knecht hört. Welch ein herrliches Wort. Das haben wir alle erlebt. Wir haben alle erlebt, und begriffen, dass es der Herr war, der uns gerufen und mit uns zu reden begann, uns sein Wort und seinen Willen offenbart hat. Lasst uns zu Römer 13 gehen. Hier schickte der sogenannte Mann Gottes denjenigen, den der Herr gerufen hatte, wieder zurück zum Schlafen. In Römer 13, Vers 7 lesen wir das Gegenteil. Römer 13, Vers 7 steht: Lasset allen zukommen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, wem die Steuer gebührt, den Zoll, wem der Zoll zukommt, die Furcht, wem die Furcht und die Ehre, wem die Ehre gebührt. Bleibt niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Denn das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, lass dich nicht gelüsten und jedes andere derartige Gebot ist in diesem Wort einheitlich zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Demnach ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Ich lese weiter, was dazu gehört. Vers 11. Und zwar in richtiger Erkenntnis, dass die Zeit, dass nämlich die Stunde nunmehr für uns da ist, aus dem Schlaf zu erwachen. Denn jetzt ist die Rettung uns näher als damals, als wir zum Glauben gekommen sind. Die Nacht ist vorgerückt und der Tag nahe gekommen. So lasset uns denn die Werke der Finsternis abtun, dagegen die Waffen des Lichtes anlegen. Ihr könnt ja weiterlesen. Hier ging es mir hauptsächlich um diesen Ausspruch. Und zwar in richtiger Erkenntnis der Zeit. Und nicht nur der Zeit, sondern auch der Botschaft, des Planes Gottes. Wer die Zeit erkennt, erkennt auch das Wort, das Gott für diese Zeit verheißen hat. Und wer das verheißene Wort erkennt, wird auch damit rechnen, dass Gott es erfüllen wird. Hier geht es also um mehr als nur um ein wenig Erkenntnis unsererseits, sondern in richtiger Erkenntnis der Zeit, dass nämlich die Stunde nunmehr für uns da ist. Nicht für andere, für uns, für dich und für mich. Es gab doch Stunden und Tage, es gab Abschnitte im Alten und im Neuen Testament. Es gab Stunden für Israel, besondere Ereignisse, ebenfalls in der Gemeinde und auch in der Kirchengeschichte gab es besondere Abschnitte. Das jetzt ist unsere Stunde, unsere Zeit, Gott mit uns, um uns sein Wort und seinen Willen zu offenbaren. Dass nämlich die Stunde nunmehr für uns da ist. Nicht für Mose, nicht für Abraham, für uns, die wir jetzt leben. Ihr wisst ja, Gottes Wort ist immer gegenwärtig. Gottes Wort ist niedergeschrieben worden und es passt auf alle Zeiten. Wenn wir heute im Geiste Gottes wandeln und das Wort dieser Stunde erkennen, dann hat Gott uns doch Gnade geschenkt. Dann hat er uns doch gerufen. Sonst hätten wir uns hingelegt und wären neu eingeschlafen. Ich spreche jetzt geistlich. Aber da gibt es ein Wort in Matthäus 25. Und die Jungfrauen schliefen alle ein. Dann aber kam der Ruf: Macht euch auf, dem Bräutigam zu begegnen. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Es muss ein geistliches Erwachen innerhalb der Braut geben. Wir können uns damit nicht zufrieden geben, dass wir Gottes Wort geoffenbart bekommen haben. Nein, es muss ein Erwachen geben, eine Besinnung geben. Wir müssen auch persönlich und als Gemeinde die Verbindung zu Gott bekommen, die Brücke zueinander schlagen, Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander haben. Aus dieser Gemeinschaft heraus wird alles andere durch den Geist Gottes gemäß dem Worte Gottes gewirkt werden. Also, das ist die Botschaft heute an uns. Nicht schlafen legen, sondern in richtiger Erkenntnis der Zeit, dass nämlich die Stunde nun für uns da ist, aus dem Schlaf zu erwachen. Denn jetzt ist die Rettung uns näher als damals, als wir zum Glauben gekommen sind. Es ist doch sonderbar, ob man im Alten oder Neuen Testament liest, manche Schriftstellen sind so prophetisch auf die Endzeit zugeschnitten, dass Paulus oder Petrus ihre Briefe hätten gestern oder heute schreiben können. So aktuell, so gegenwartsnahe, solch eine Realität sind uns die Worte Gottes. Warum? Weil wir die Zeit und Stunde erkannt haben. Petrus schreibt in 2. Petrus Kapitel 1, umso fester steht uns nun das prophetische Wort. Ja, was bedeutet dir dieser Ausspruch, dieser Vers? Du bist ein Bestandteil der Sache. Das prophetische Wort bedeutet uns alles, weil Gott darin seinen Heilsplan geoffenbart hat. Wenn Petrus damals sagte, umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Wer wundert sich denn darüber, dass wir es heute hervorheben und betonen? Wir wissen doch, dass dieses ein prophetisches Zeitalter ist. Ein Zeitalter, in dem sich biblische Prophetie erfüllt. Und was wünschten wir von ganzem Herzen? Als dass alle, die vom Herrn gerufen wurden, nicht zu ihren alten Dienern zurückgehen und sie befragen und dann beruhigt werden, sondern endlich begreifen, dass der Herr es ist, der dich und mich gerufen hat. Wenn er es war, dann wende dich von jetzt an keinen Menschen mehr, sondern nur noch an ihn. Er wird die rechte Antwort zur rechten Zeit aus seinem Worte haben. Ich lese noch ein wenig weiter, weil es mir auf dem Herzen liegt, doch heute unser persönliches Leben von der Bibel her zu beleuchten, um zu sehen, ob wir nicht doch noch hier und da zu kurz gekommen sind. Hier im Jakobusbrief, alles ist ja Gottes Wort, in Jakobus Kapitel 1 steht von Vers 19, wisset, meine geliebten Brüder, es sei aber jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Menschen tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum liegt alle Unsauberkeit und den letzten Rest der Bosheit ab und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort an, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wer nur ein Hörer des Wortes ist, aber kein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Gesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat und weggegangen ist, vergisst er alsbald, wie er ausgesehen hat. Soweit diese Bibelstelle. Ich weiß, dass sie ernst zu uns allen spricht. Und das ist notwendig. Wir brauchen es. Und ich sage euch auch gleich warum. Nicht nur, damit Christus in uns Gestalt gewinnt und den ersten Platz bekommt, das auch. Aber damit auch die Voraussetzung geschaffen ist, dass der Herr sich in seiner Gemeinde noch einmal auf übernatürliche Weise offenbaren kann. Danach tragen wir doch alle Verlangen. Und dann ist es notwendig, dass jeder schnell ist zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Alles das, was uns im Worte Gottes gesagt wird, das müssen wir beherzigen. Die Stunde dafür ist gekommen. Wir müssen Täter des Wortes werden, wenn wir den Anspruch stellen, vom Herrn gerufen worden zu sein und damit rechnen, dass er sich offenbaren wird, dann müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen. Aus uns selber werden wir es nicht können. Aber wir müssen unseren Willen in den Willen Gottes hineinlegen und von Herzen sagen können, ich vermag es von mir selber aus nicht. Herr, hier bin ich, bewirke du es in meinem Herzen und in meinem Leben. Die Aufforderung lautet, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Wer von uns möchte sich selbst betrügen? Wenn man betrogen wird, ist das schlimm. Aber man kann die Schuld dann noch auf den Betrüger abwälzen. Ihr wisst ja, die Schuldfrage ist von Anfang an immer weggeschoben worden, immer den anderen zugeordnet worden. Adam sagte, das Weib, das du mir gegeben hast, das Weib sagte die Schlange, und so ging das los. Die Schuld wurde immer von sich geschoben. Aber hier in diesen Worten wird uns auch deutlich gesagt, und in anderen Worten ebenso, nicht die Schuld wegschieben, sondern zu erkennen, im Glauben zu erkennen, dass die Schuld beglichen wurde und dass die Schuldfrage endgültig geklärt wurde am Kreuz auf Golgatha. Aber das muss durch unser Leben offenbar werden. Auch das darf nicht nur eine Theorie sein, es muss wahr werden. Golgatha muss der lebendige Beweis in unserem Leben werden. Wenn wir lesen, dass der Herr gesagt hat, ich werde Wohnung in euch nehmen und werde mit euch sein und die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun und so weiter. Dann muss das alles und noch viele andere Verheißungen Wahrheit werden im Leben der Gemeinde. Nun besteht aber die Gemeinde aus Einzelnen, aus uns. Und daher ist es notwendig, dass jeder Einzelne alles vermeidet, was nur im Geringsten Unstimmigkeit hervorrufen könnte, dass wir alle beherzigen, was geschrieben steht. Haltet die Einheit im Geiste fest durch das Band des Friedens. Und da gibt es Menschen, das sind Friedensstifter, und dann gibt es Menschen, das sind Unruhestifter. Aber im Worte Gottes wird uns gesagt, dass wir zu Friedensstiftern gemacht worden sind. Er hat Frieden gebracht. Er hat Frieden gestiftet. Ist sein Friede in uns, dann ist es kein politischer Scheinfriede, dann ist es göttliche Realität. Denn es steht geschrieben, er ist unser Friede. Wenn wir ihn haben, dann haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir alle nicht nur hören, sondern wirklich erleben müssen. Ich lese noch weiter. Und zwar Jakobus Kapitel 2 von Vers 8. Jakobus 2 von Vers 8. Allerdings, wenn ihr das königliche Gesetz nach dem Schriftwort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und tut ihr Recht daran, so tut ihr Recht daran. Wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Hier ist die Rede vom königlichen Gesetz. Was ist das denn für ein Gesetz? Gibt es ein königliches Gesetz? Hier steht es geschrieben. Und nicht nur das, sondern mit dem Hinweis auf eine Bibelstelle. Ihr könnt sie alle mit mir lesen. Ich lese aber Jakobus 2, Vers 8 noch einmal. Allerdings, wenn ihr das königliche Gesetz nach dem Schriftwort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr Recht daran. Schlagen wir 3. Mose 19 auf, denn da steht's ja geschrieben, und sehen wir, was der König aller Könige, der ja auch Gesetzgeber ist, von uns fordert. Kein Muss mehr, sondern ein Ausleben des Lebens Christi in uns. 3. Mose 19 von Vers 15. Begeht kein Unrecht beim Rechtsprechen. Sieht die Person eines Geringen nicht an. Begünstige aber auch keinen Vornehmen, sondern richte deinen Nächsten dem Rechte gemäß. Geh nicht als Verleumder unter deinen Volksgenossen umher. Tritt im Gericht nicht gegen das Blut oder Leben deines Nächsten auf. Ich bin der Herr. Du sollst gegen deinen Bruder keinen Hass in deinem Herzen hegen, sondern sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du seinetwegen keine Verschuldung auf dich lädst. Du sollst den Angehörigen deines Volkes gegenüber nicht rachgierig sein und ihnen nichts nachtragen, sondern sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Welch ein wunderbares Wort. Das könnte schon ein Apostel geschrieben haben. Das könnte schon der Herr gesagt haben. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Der Herr hat es ja gesagt.
Amen.
Amen. Amen. Der Herr hat es ja gesagt. Wer hat denn da gesprochen? Wer war denn auf dem Berg Sinai? Wer hat denn zu Israel, wer hat denn zu Mose gesprochen? Mit dem Unterschied, dass er im Alten Testament Jahwe war, der Bundesname Gottes des Herrn im Alten Testament, und im Neuen Testament Yahshua, Jahwe ist Retter. Aber das hat der Herr gesprochen. Und wir haben das oft genug schon gesagt, wie es auch Bruder Brennen an dieser einen Stelle so herrlich betont hat. Jehova des Alten Testaments ist Jesus im Neuen Testament. Das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das ist die kostbarste Offenbarung, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat.
Amen.
Mit dieser Offenbarung beginnt es. Und in dieser Offenbarung liegen alle Schätze der göttlichen Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wer diese Offenbarung nicht hat, dem wird auch das andere nicht zugänglich sein. Hier sind einige Punkte. Ich glaube nicht, dass wir uns dessen schuldig gemacht haben, aber es tut dennoch gut, es uns zu Herzen zu nehmen. Begeht kein Unrecht beim Rechtsprechen. Wie oft maßen sich Menschen an, ein Urteil zu sprechen? Und der, über den sie ein Urteil sprechen, den haben sie gar nicht gehört. Den haben sie gar nicht befragt. Der kam gar nicht zu Wort. Aber sie haben ihr Urteil gesprochen. Als Paulus sich verteidigen konnte oder wollte, hat er gesagt, verurteilt unser Gesetz einen Menschen, der noch nicht mal angehört wurde? Hier reden wir vom königlichen Gesetz. Und wir können noch einen Schritt weitergehen. Petrus schreibt, ihr seid ein königliches Priestertum. Es gibt ein göttliches Geschlecht auf Erden, in dem das königliche Gesetz Anwendung findet. Wir gehen nicht mehr rum und reden, was andere sagen. Entweder wir reden gar nicht oder wir wissen, was wir sagen. Stimmt's? Die Zeit muss kommen. Sind wir dazu bereit? Wenn hier vom königlichen Gesetz die Rede ist und der König aller Könige hat gesprochen, dann müssen wir, die er zu einem Volk von Königen und Priestern gemacht hat, doch auf das, was er sagte, eingehen. Begeht kein Unrecht beim Rechtssprechen. Sieh die Person des Geringen nicht an. Begünstige nicht den Vornehmen. Richte deine Nächsten nicht und so weiter. Geht nicht als Verleumder unter deinen Volksgenossen umher. Ich will euch heute etwas sagen. Alle, die aus Gott geboren sind und das Wesen und Leben Jesu Christi in sich tragen. Er hat Folgendes gesagt, ich kann es euch nachlesen im Johannesevangelium. Ich bin als König in diese Welt hineingeboren worden, um Zeugnis für die Wahrheit abzulegen. Und dieser König aller Könige hat nach seiner Art ein königliches Geschlecht hervorgebracht. Wir sind nicht irgendjemand, wir sind das Volk Gottes, das Volk des neuen Bundes, das er zu Königen und Priestern seinem Gott gemacht hat. Offenbarung 1, Vers 5, Petrusbrief und viele andere Schriftstellen. Aber hier ging es mir auch noch um Johannesevangelium, Kapitel 18, denn hier sagt unser Herr in Vers 37, und zunächst einmal Pilatus fragt hier, da sagte Pilatus zu ihm, ein König bist du also. Jesus antwortete, ja, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Amen. Amen. Ihr wisst ja, was dann kam. Bitte seht das Bild im Geiste. Seht es klar. Die Stunde ist da. Die Zeit ist gekommen, wo im Hause Gottes ein Gericht abgehalten wird. Nicht wo einer den anderen nach eigenen Maßstäben richtet oder aburteilt, sondern wo wir uns alle dem göttlichen Urteil stellen und sagen, Herr, hier sind wir. Tu mit uns nach deiner großen Barmherzigkeit und Gnade. Und dann werden wir erleben, dass die Gnade über dem Gericht triumphiert. Und dass noch heute gilt, was Gott damals sagte. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Gott, der Herr, ruft jetzt ein Volk heraus, indem er keine Vermischung mehr duldet, wo nicht alles mitzieht, sondern nur diejenigen mitziehen, die gerufen worden sind, wie Samuel und viele andere, zu denen der Herr gesprochen hat, die bereit sind, nach dem königlichen Gesetz zu leben. Ich sage es noch einmal, wer wird danach leben können? Nur diejenigen, die das königliche Geschlecht, dieses heilige Priestertum bilden. Sie werden das königliche Gesetz ausleben können. Es wird nicht deine und nicht meine Anstrengung sein. Es wird das Leben Christi, des großen Königs und Erlöser, in den Erlösten offenbar werden in dem königlichen Geschlecht. Ich möchte dazu gehören. Wir müssen erkennen, dass die Zeit gekommen ist. Sie ist einfach da. Sie kann nicht mehr in die Zukunft verwiesen werden. Die Zeit ist da. Die Stunde ist gekommen. Vom Schlaf aufzustehen und auch diesen Teil zu begreifen, was königliches Gesetz bedeutet. Ihr könnt ja im Neuen und im Alten Testament selber nachlesen. Zusammengefasst wurde es in, ich möchte es einmal das Schlagwort nennen, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist das Gesetz und die Propheten enthalten. Wenn wir das tun, dass wir unseren Gott von Herzen lieben können und unseren Nächsten wie uns selbst, darin ist das ganze Gesetz und alle Propheten enthalten. So werden wir dazu gebracht, um das königliche Gesetz in der Tat ausführen zu können. Ich lese noch ein wenig weiter, und zwar aus der Bergpredigt. Auch die Bergpredigt ist Gottes heiliges Wort. Die längste Predigt, die unser Herr gehalten hat, finden wir in Matthäus 5, 6 und 7. Ich lese aus Matthäus Kapitel 7, und zwar den 12. Vers. Matthäus 7, Vers 12. Eis nun, was ihr von den Menschen erwartet, das erweist auch ihr ihnen ebenso. Denn darin besteht die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten. Ich glaube, die andere Übersetzung sagt ihr alles, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun sollen, tun. Das tut ihr ihnen ebenso. Was wir nicht wollen, dass uns getan wird, dürfen wir auch keinem anderen tun. Begreifen wir das? Wenn wir ansetzen, sei es zu reden oder zu handeln, stellen wir uns zuerst die Frage, wenn du jetzt derjenige wärst, mit dem das getan wirst, was du im Begriff bist, mit deinem Nächsten zu tun, wie würdest du dann die Sache beurteilen? Liebe deinen Nächsten wie dich selber. Das können wir 1000 Jahre hören und nicht begriffen haben, was es bedeutet und an der Sache selber vorbeileben. Und heute hören wir von dem königlichen Gesetz. Nicht mehr das Drückende, das Muss, sondern das Leben Christi in uns praktisch ausgelebt in dem königlichen Geschlecht, in dem heiligen Priestertum. Eine Frage, wer hat das Verlangen danach, dass das so mit uns allen wird, und zwar in aller Kürze? Amen. 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 Gott segne euch. Doch der Herr sieht das Verlangen und er weiß genau, dass wir es selber gar nicht tun können. Aber eines will er uns heute vor Augen führen. Wir müssen uns von allen anderen unterscheiden. Nicht nur lehrmäßig, nicht nur erkenntnismäßig, wir müssen uns auch im praktischen Leben von allen anderen unterscheiden. Nicht nur, dass wir die volle Offenbarung Gottes haben, sondern Gott will sich auch voll offenbaren durch die Gemeinde. Es ist einerseits etwas Herrliches, wenn wir sagen können, wir haben nicht nur die Teiloffenbarungen, die im Laufe der Kirchengeschichte waren, sondern die volle Offenbarung, das ist nur die eine Seite, nur die Hälfte, die als erstes da sein muss. Aber als zweites erkennen wir dann, dass diese volle Offenbarung des Wortes ja die Gemeinde dahin bringen muss und bringen wird, dass Gott sich voll und ganz am Ende offenbaren kann, wie er sich am Anfang geoffenbart hat. Und damals waren die Gläubigen ein Herz und eine Seele. Es war Liebe Gottes in ihrer Mitte. Reine göttliche Verkündigung, reine göttliche Lehre, reine göttliche Offenbarung, reine göttliche Liebe. Später, Jahre später, wurde es anders. Da waren schon falsche Brüder, falsche Lehren und so weiter und so weiter. Ihr wisst, da gibt's wohl die Stelle im Korintherbrief, die Paulus einmal erwähnt, dass es Menschen gibt, die sich sogar für die Toten taufen lassen. Und wisst ihr, dass es heute eine ganze Denomination gibt mit Millionen Anhängern, die noch für die Verstorbenen taufen? Sie missverstehen das Wort. Ich könnte euch die Denomination nennen. Ja, sie nehmen das Wort und erkennen nicht, dass Paulus dort einen Tadel ausspricht. Sie nehmen es als eine Empfehlung und sagen einfach, das müssen wir ja tun. Nein, wie dankbar können wir sein, dass Gott uns Unterscheidung gegeben hat. Wir erkennen doch, wo was getadelt wird und wo was gelobt wird, wo es stimmt und wo es nicht stimmt. Auch die Gnade hat Gott uns geschenkt. Aber jetzt soll es auch in unserem Leben stimmen. Gott soll und wird zu seinem Rechte kommen. Alles, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun, das tut auch ihr ihnen zuerst. Ich lese weiter aus Matthäus 7, Vers 24. Hier steht, darum wird jeder, der diese meine Worte hört und nach ihnen tut, einem klugen Manne gleichen, der sein Haus auf Felsengrund gebaut hat. Da strömte der Platzregen herab, da kamen die Wasserströme, es wehten die Winde und stießen an jenes Haus. Doch es stürzte nicht ein, denn es war auf den Felsen gegründet. Wer ist der Felsen? Wer ist der Fels des Heils? Wir sind auf ihm gegründet. Er hat uns gerufen. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 3, Vers 10, als weiser Baumeister habe ich den Grund bei euch gelegt. Ein anderer Grund kann nicht gelegt werden. Und jeder sehe zu, wie er darauf weiterbaut. Aber dieser Grund, dieses Fundament ist Jesus Christus, unser Herr. Wenn wir das Wort hören und befolgen, dann gleichen wir diesem klugen Manne, von dem hier die Rede ist. Im Jakobusbrief lasen wir, seid Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Und hier werden jetzt die Täter in einem praktischen Beispiel gezeigt, wie es ihnen ergehen wird, wenn die Ströme kommen, die Winde wehen und wenn alles umzukippen droht. Wenn wir das Wort gehört und danach getan haben, dann gleichen wir einem klugen Manne, der nicht auf Sand, sondern auf den Felsen gebaut hat. Täter geworden sind, königliches Gesetz. Ich muss es einige Male sagen, es ist mir groß geworden. Nicht drückend, nicht du sollst und du musst. Einfach weil der König, weil sein Leben in dir, in mir ist. Und wir gestatten ihm nur, dass er es auslebt. Und so werden wir Täter des Wortes. Darum wird jeder, der diese meine Worte hört und nach ihnen tut, einem klugen Manne gleichen. Wer möchte diesem klugen Manne gleichen? Es gibt auch den Vergleich mit den klugen Jungfrauen. Aber hier mal ein kluger Mann. Ist ja auch ganz gut, wenn nicht nur kluge Jungfrauen als Vergleich, sondern auch mal ein kluger Mann gegeben wird, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat. Und wer ist er, ob Bruder oder Schwester? Wer ist derjenige und diejenige? Wer diese meine Worte hört und nach ihnen tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Felsengrund gebaut hat. Mögen die Winde wehen, die Ströme gießen und möge alles drunter und drüber gehen. Es bleibt bestehen, auf dem Felsen gebaut. Hört von dem Nächsten an, Vers 26. Wer jedoch diese meine Worte hört und nicht nach ihnen tut, der gleicht einem törichten Manne, der sein Haus auf den Sand gebaut hat. Da strömte der Platzregen herab, es kamen die Wasserströme, es wehten die Winde und stürmten gegen jenes Haus. Da stürzte es ein und sein Zusammensturz war gewaltig. Wir haben also zwei Gruppen von Menschen. Die einen hören und tun nicht. Die anderen hören und tun. Möge Gott uns Gnade schenken, zu denen zu gehören, die Täter des Wortes werden können. Ich frage noch einmal, haben wir wirklich das Verlangen in uns, Gottes Wort auszuleben, Gott die Möglichkeit zu bieten in unserem Leben und durch unser Leben, das, was er in seinem Worte gesagt hat, göttliche Realität zu werden? Ich habe dem Herrn einmal gesagt, nach einer Predigt über die Wiedererstattung, vielleicht sogar schon des Öfteren, Herr, mach mich, mach uns zu einem lebendigen Beispiel deiner Wiedererstattung, der Wiedererstattung als göttliche Realität, nicht als Wort in unserem Munde, sondern als bestätigtes Wort in unserem Leben und in unserer Mitte. Und dazu gehört alles. Rechtfertigung, Heiligung, Taufe im Heiligen Geist. Manche sind dort irgendwie unsicher geworden, weil eben auch auf dem Gebiet so viel Menschliches getan wurde. Und die Leute haben Abstand genommen von dem übernatürlichen Wirken Gottes. Und sicher, man hat fast sagen können, ist nicht alles Betrug? Nein, es ist nicht alles Betrug. Es muss noch Echtes geben. Gott ist nicht tot. Jesus lebt. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir sind nicht bereit, dem Teufel alles zu überlassen, dass er nur Unechtes verbreitet. Wir möchten uns Gott zur Verfügung stellen, damit auch Echtes verbreitet werden kann. Wie viele haben den schriftgemäßen Glauben? Wenn wir Gott um den Geist, um gute Gaben bitten, dass er uns nicht einen Skorpion oder irgendetwas derartiges geben wird, wie er gesagt hat, sondern das geben wird, worum wir ihn bitten. Denn so hat er es gesagt. Wie viel mehr wird Gott seinen Geist und Gutes denen geben, die ihn darum bitten? Wenn wir ihn um seinen Geist bitten, dann glaubt es mir, dann wird er nichts anderes geben. Er wird seinen Geist geben. Er wird neu beleben. Und in diese Totengebeine, in diejenigen, die eingeschlafen sind, muss ja göttliches Leben kommen. Ich sage noch einmal, von selber können wir das nicht. Aber wir stellen uns dem Herrn zur Verfügung, damit er mit uns und in uns tun kann, was er möchte. Königliches Gesetz, Erfüllung der Schrift. Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Denken, mit deinem Gemüt, mit allem. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Eigentlich gar nicht schwer, oder? Gar nicht schwer. Von Herzen Gott und einander zu lieben. Und diese göttliche Liebe ist dann die Erfüllung aller Forderungen im Gesetz und den Propheten. Allen Forderungen wird da überwältigende Genugtuung gebracht, ohne eigenes Anstrengen. Aber zur Verfügung stellen müssen wir uns. Wir müssen sagen, wie Maria sagte, ich bin des Herrn Magd. Tue nach mir oder an mir, wie du gesagt hast. Samuel bekam die Weisung, wenn der Herr dich noch einmal ruft, dann sage, sprich Herr, dein Knecht hört. Jesaja schreibt, gib mir ein Ohr nach Jüngerweise, dass ich recht hinhöre, um dann den Müden Trost spenden zu können. Gott wird das alles tun, in denen, die er aus der Welt herausgenommen, denen er sich offenbart hat, denen er seinen Namen, sein Wort kundgetan, die jetzt erkennen, in welcher Zeit und Stunde wir angekommen sind. Alle, die zu diesem königlichen Geschlecht gehören, zu der heiligen Priesterschaft, die werden von Gott die Kraft bekommen, das Wort in der Tat auszuleben. Und somit wird der Glaube wachsen, dass Gott auch Größeres tun kann, wie er bis jetzt getan hat. Denn die Verheißung hat der Herr ja gegeben. Er sagte, ich gehe zum Vater. Aber wer an mich glaubt, wird noch Größeres tun, als ich getan habe. Fassen wir es zusammen. Der Herr ist es, der uns gerufen hat. Vielleicht hat sich eine und der andere, vielleicht alle, immer wieder ein wenig selber beruhigt oder von anderen beruhigt worden. Das geht nicht mehr so weiter. Auch wenn ich heute hier nicht laut spreche, glaube ich, dass sein Wort tief, tief in unsere Herzen dringt. Und wir erkennen, dass wir nicht vor 20 Jahren leben oder 10 Jahren, dass wir jetzt im Jahre 1987 leben. Und ich sage euch das Wort zitierend, die Stunde ist jetzt näher als damals, als wir gläubig wurden. Der Tag ist näher, die Zeit ist nahe, herbeigerückt. Viel näher als zu dem Zeitpunkt, als wir die göttliche Botschaft hörten und zum Glauben gekommen sind. Ich meine, dass wir alle innerlich spüren, der Herr ist im Begriff, etwas zu tun. Daher auch die Nöte. Nöte wie nie zuvor. Prüfungen wie nie zuvor. Und es gibt Leute, die wünschen sich ein Leben ohne Prüfungen. Ja, dann wähle dir auch eins ohne Gott. Mit Gott gibt's Prüfungen. Aber lieber mit ihm durch Prüfungen, als ohne ihn und ohne Prüfungen. Harren wir aus, wie geschrieben steht in Jakobus 5. Harret standhaft aus, nehmt euch das Ausharren der Propheten als Vorbild. Und dann steht sogar, schaut euch Hiob an und welch ein Ende der Herr ihm gnädig bereitet hat. Schauen wir nicht auf die Umstände, nicht auf das, was Menschen oder der Feind tut. Schauen wir auf den Herrn und erkennen wir jetzt, denkt doch an die erste Predigt, erkennet den Tag und seine Botschaft. Erkennen wir doch jetzt, nach so vielen Jahren, dass die Zeit und Stunde nahe gerückt ist. 20 Jahre näher, als sie damals war. Und heute sind wir es, zu denen Gott spricht. Lasst euch in nichts mehr hineinziehen. Haltet euch aus allem heraus. Lebt das königliche Gesetz aus. Betet für mich, dass es auch mir gelingt. Beten wir füreinander, dass Gott in jedem von uns zu seinem Recht käme und wir ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieben und unsere Nächsten wie uns selbst. Darin ist die Erfüllung des gesamten Gesetzes und der Propheten enthalten. Und wir werden feststellen, dass so wie Gott all die Teilwahrheiten eine zusammengefügt und zusammengefasst hat, sie geordnet wiedergegeben hat aus Gnaden, so dass auch wir, wie Paulus, sagen können, wir haben euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Die Teilwahrheiten, die Teilerkenntnisse sind zur vollen Erkenntnis, zur vollen Wahrheit gekommen. Und wir haben die volle Wahrheit des vollen Evangeliums gehört, des ewig gültigen Evangeliums. Und jetzt warten wir mit Recht auf die volle Bestätigung Gottes. Wenn das Wort, das teilweise da war, voll erstattet wurde, dann soll die Kraft, dann soll alles, was in die Gemeinde hineingehört, in der ganzen Fülle wieder erstattet werden. Da erinnere ich noch ganz kurz an das Wort aus dem Kolosserbrief, das wir nur noch zu glauben brauchen und zu erwarten, dass der Herr es erfüllt. Denn hier steht es geschrieben, entweder Kolosser oder Philipper, mal sehen, welches Wort es ist. In jedem Fall, ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt ist. Ihr kennt ja alle diese Schriftstelle. Wer hat sie gerade aufgeschlagen? Bitte? Genau, genau. Ich habe drauf geschaut und es nicht gesehen. Hier steht's. Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Er ist auch das Haupt der Gemeinde. Und die Gemeinde ist sein Leib. Und Paulus schreibt, die Gemeinde sind wir, die Gemeinde der Erstgeborenen. Möge der allmächtige Gott uns alle im Glauben stärken, uns Kraft und Mut verleihen, vorwärts zu gehen, nämlich so lange, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen und ehe wir den Herrn persönlich von Angesicht zu Angesicht sehen werden, darf ich euch sagen, werden wir noch einiges sehen, das er persönlich tun wird. In seiner Gemeinde, unter seinem Volke, wird er sich noch einmal offenbaren. Er wird noch einmal Himmel und Erde bewegen. Nicht du und nicht ich. Er wird es tun. Und ihm glaube ich einfach. Er kann es tun. Er spricht nur ein Wort. Und da er es schon gesprochen hat, muss es ja geschehen. Würde er es noch sprechen müssen, dann hätten wir gar keine Verheißung, auf die wir uns gründen könnten. Aber es steht so herrlich geschrieben, im Alten Testament und auch im Hebräer, noch einmal spricht Gott, da werde ich nicht nur den Himmel, sondern den Himmel und die Erde bewegen. Und das, ehe das, was vergänglich ist, der Vergänglichkeit preisgegeben wird und alles das, was erschüttert werden kann, erschüttert werden wird. Ihr könnt es da nachlesen. Gott sei Dank für sein geoffenbartes Wort. Gott sei Dank für die Fülle, die er uns aus Gnaden geschenkt hat. Mit Geduld, aber im Glauben erwarten wir jetzt den Rest, den Gott tun wird, so gewiss er es verheißen hat. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen.
Amen.
Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet, während die Häupter geneigt sind, die Augen geschlossen, die Herzen geöffnet. Lasst mich fragen, ob jemand hier ist, den der Herr gerufen hat. Nicht ein Mensch, sondern der Herr. Ihr spürt diesen Ruf. Wendet euch an keinen Menschen. Kommt zum Herrn. Er spricht, folge mir nach. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Dann kommt der Tag, wo wir das Kreuz mit der Krone eintauschen werden. Erst kommt Leiden und dann kommt Herrlichkeit. Erst die Kämpfe, dann der Sieg. Aber dank sei Gott, der uns den Sieg verliehen hat, geschenkt hat, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und der Glaube, der aus der Schrift kommt, der Glaube, der aus der Predigt des Wortes Gottes kommt, ist der Glaube, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Während die Häupter geneigt sind und wir so in der Gegenwart des Herrn sind, ist jemand da, der kurz die Hand heben möchte zum Zeichen dafür, dass ihr euer Leben dem Herrn weihen möchtet. So hebt kurz die Hand. Dankeschön, 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 danke, danke. Der Herr segne euch. Er segne uns alle. Oh, dass wir in Kürze die Gesegneten des Herrn genannt werden könnten. Nach dem Wort der Schrift, wie der Herr zu Abraham sprach, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich hatte nur die ersten Bibelstellen, das mit dem königlichen Geschlecht und die anderen Dinge wurden mir so geschenkt während der Verkündigung. Der König aller Könige, der Herr aller Herren, hat es möglich gemacht durch Golgatha, wo er sein heiliges Blut vergossen hat und hat ein königliches Geschlecht hervorgebracht, ein göttliches Geschlecht, Söhne und Töchter Gottes, die mühelos das königliche Gesetz, das königliche Wort ausleben können, weil der Herr uns dazu die Kraft verleiht. Wir singen noch einmal, so wie ich bin, so muss es sein. Dann können einige Brüder kurz danken. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Auch wenn es in Schwachheit gebracht wird, hat es dennoch die gesamte Kraft Gottes in sich, um das zu bewirken, was es aussagt. Herr, ich danke dir dafür, auch dafür, dass du solche Menschen aus uns machen wirst, die in deinen Wegen wandeln, die Täter deines Wortes werden, die voll im Glauben zurückerstattet werden, ohne Furcht und ohne Zweifel dir vertrauen. Herr, du bist glaubwürdig. Das haben wir oft gesagt. Schenk uns jetzt den Stand vor deinem Angesicht, den wir einnehmen können, einnehmen sollen und müssen, damit du dich offenbaren kannst. Schenk auch Gnade, dass uns die Anfechtungen oder das, was mit uns oder an uns geschieht, in boshafter Weise uns nicht so runterziehen würde. Schenk uns Gnade, stärke uns immer wieder neu. Jeden Bruder, jede Schwester, Herr, richte auf die müden Knie, die erschlafften Hände, stärke im Glauben, offenbare dich, Herr, auch jetzt in deiner Kraft. Durch Rettung, durch Heilung, durch Befreiung. Herr, so gewiss du dein Wort voll und ganz wiedererstattet, alle Geheimnisse kundgetan hast, so gewiss wirst du deine Kraft in voller Wiedererstattung in deiner Gemeinde offenbar werden lassen, damit durch deine volle Kraft dein volles Wort bestätigt werde unter deinem Volke. Mach aus uns dieses königliche Geschlecht, dieses heilige Priestertum, das deiner würdig ist. Denn in dem Zusammenhang steht es geschrieben, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Geliebter Herr, führe uns jetzt in die Heiligung hinein. Nicht selbstgemachte Heiligung, sondern Heiligung in der Wahrheit. Auslebend, was dein Wort gesagt hat, in deinem Wort, in den Schranken deines Wortes, zu denken, zu handeln und zu wandeln. Schenk uns Gnade, damit auch so dein Name in unserer Mitte geheiligt werde. Treuer Herr, er ist ja heilig, aber er soll geheiligt werden durch uns, ja in unserer Mitte. Wir danken dir nochmals von Herzen für alles, bitten dich auch, segne alle Brüder, segne Bruder Barrier, segne Bruder Etienne, segne Bruder Forestieri, segne alle Brüder nah und fern, segne im Osten und im Westen, in allen Sprachen und Nationen. Öffne die Türen, geliebter Herr, wie wir es erwartet haben, öffnen sich die Türen immer mehr zu den östlichen Ländern. Herr, du hast gesagt, dies Evangelium vom Reich wird allen Völkern zu einem Zeugnis gepredigt werden. Du wirst dafür sorgen. Gelobt und gepriesen sei der heilige und wunderbare Jesus-Name. Halleluja. Halleluja. Amen.
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 Amen.